Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen. Ich bin Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der Welt. Ich freue mich, Sie künftig freitags in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 4. September. Mit dem Wissen von heute. Dieser Halbsatz hat in dieser Woche Einzug in die politische Rhetorik gehalten. Ausgesprochen haben ihn zwei Männer, die in ganz unterschiedlichen Funktionen unterwegs sind, die aber doch eines verbindet. Sie stecken mitten in der Bewältigung einer Krise. Der eine Mann ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Gegen eine wütende Menge sagte er in Nordrhein-Westfalen diese Woche:
Man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht nochmal passieren.
Spahns Satz hat Wumms, um ein Lieblingswort der Regierung in der Corona-Krise zu benutzen. Ein Spitzenpolitiker zu finden, der öffentlich eine Entscheidung hinterfragt, die er selbst mitzuverantworten hat, das ist so ähnlich wie die Suche nach dem Bernsteinzimmer. Alle glauben, dass es existiert, aber noch keiner hat es gefunden. Spahn setzt einen Maßstab für Politik an, der viel zu selten angesetzt wird. Und zwar sowohl von uns Bürgern als auch von den Politikern selbst. Nämlich menschliches Ermessen. Und nach menschlichem Ermessen ist damals, am Anfang von Corona, manches nötig gewesen, was sich mittlerweile als unnötig erwiesen hat. Das hat Spahn nun offen eingestanden. Gutes Krisenmanagement erfordert den Mut zu Versuch und Irrtum. Richtig gutes Krisenmanagement bringt obendrein noch den Mut auf, einen möglichen Irrtum auch einzugestehen. Womit wir jetzt bei BaFin-Chef Felix Hufeld wären. Chef der Aufsichtsbehörde, die im Wirecard-Skandal wenig auf- und noch weniger Weitsicht gezeigt hat. Was Hufeld dem Handelsblatt sagte, zitiert nun mein Kollege.
Mit dem Wissen von heute hätten wir die Staatsanwaltschaft angerufen und gesagt, verhaftet diesen Haufen Krimineller.
Im Gegensatz zu Spahn schiebt Hufeld Verantwortung ab. Denn die BaFin hätte viel früher viel mehr über die Machenschaften bei Wirecard wissen können. Vielleicht aber waren einige der BaFin-Mitarbeiter in Sachen Wirecard zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Nämlich mit ihren eigenen privaten Finanzgeschäften mit Wirecard-Aktien. In Anlehnung an Martin Luther galt bei ihnen offenbar das Prinzip: Wenn ich wüsste, dass morgen Wirecard untergehen würde, würde ich heute noch ein Papierchen handeln. Unsere weiteren Themen heute. Ich spreche mit dem Talkshow-Moderator Markus Lanz über Journalismus und Meinungsvielfalt in den Medien.
Ich argumentiere häufig nur dagegen, um denen, die gerade zuschauen, zu zeigen, pass auf, man kann das auch so sehen. Es gibt da noch eine andere Position.
The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker berichtet von seinem Gespräch mit Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus und der erstarrten CDU. Wir schauen auf den Fall Nawalny und wir sprechen über eine Kölner Institution, die wegen Corona jetzt dicht machen muss.
Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle...
Das war für mich eine Premiere diese Woche. Mein erstes Interview auf einem Schiff. Ich war mit Markus Lanz auf der Pioneer One und das klang so. Die Zeit hat ihn mit der Kriegsreporterin Alice Schalek aus dem Karl-Kraus-Drama Die letzten Tage der Menschheit verglichen. Der Stern hat ihn unter der Headline Der kann's so gefeiert, wie der Stern sonst nur Robert Habeck feiert. Und selbst die linke Taz schreibt über ihn, er habe ein Format des Politikergesprächs entwickelt, das in Deutschland seinesgleichen suche. Die Rede ist von Markus Lanz. Seit 11 Jahren läuft seine Sendung im ZDF und obwohl zu später Stunde schauen ihm im Schnitt 1,5 Millionen Menschen zu, wenn er das Who is Who der deutschen Politik interviewt oder wie manche sagen, auseinandernimmt. Herzlich willkommen, Markus Lanz.
Danke, freue mich.
Ich freue mich auch.
Das war sehr nett. Ich bin ganz gerührt.
Ja, so sind wir. Wir bringen nicht nur unsere Hörer, sondern auch manchmal unsere Gäste vor Rührung zum Weinen. Mal gucken, wie weit wir heute kommen, was die Tränen angeht.
Vor Schmerzen weinen.
Apropos Schmerzen, das ist ein super Anfang. Lassen Sie uns über die Schmerzen dieser Republik und die Schmerzen der Politik sprechen.
Ja.
Das Thema, was derzeit das ganze Land und auch die Politik beschäftigt, ist die Corona-Demonstrationen vom vergangenen Wochenende. Und da ist ja so eine Melange aus berechtigten Protest, aus Verrückten und aus Rechtsextremismus zusammengekommen. Und man fragt sich, wie ernst muss man sie nehmen und wie viel Bühne gibt man ihnen? Würden Sie zum Beispiel den Organisator der Querdenker-Demos in Ihre Sendung einladen?
Das ist interessant. Wir haben gerade gestern darüber gesprochen. Michael Ballweg heißt der,
genau,
glaube ich. Ne?
Genau.
Ein IT-Unternehmer aus Baden-Württemberg. Mhm. Genau. Der sich aber...
Der Wutburger kommt aus Baden-Württemberg, haben wir spätestens seit Stuttgart 21 ja gelernt.
Das ist wahr, wenngleich Wutburger ist auch schon wieder so ein Ding. Ich finde immer, wir müssen mit der Sprache so ein bisschen abrüsten, was das angeht. Ne? Und um nochmal kurz zu Ballweg. Ballweg verweigert sich ja Interviews klassischer Medien und insofern schwer, den zu kriegen. Aber ich würde tatsächlich gerne mal mit ihm sprechen, ja.
Was würden Sie ihn fragen?
Ich würde ihn fragen, was ihn bewegt. Anders. Ich habe oft das Gefühl, ähnlich wie bei Trump auch, wir reden hier über Symptome, aber wo sind die Ursachen? Also Trump ist auch ein Symptom für vieles. Ich habe das damals gesehen, wir haben kurz vor der Wahl, es war 4 Monate vor der Wahl, in den USA gedreht, 2016.
Als alle noch dachten, Hillary Clinton wird.
Ne? Ja, dachte ich auch. Und als ich von dem Dreh zurückkam, war das die meistgestellte Frage. Die Leute sagten immer, wer wird denn Präsident? Und ich sagte, ich glaube, Donald Trump wird Präsident.
Woher haben Sie das dann erkannt?
Das war keine Kunst, das zu sehen. Wir waren eben nicht dort, wo das hippe, coole Großstadt-Amerika zu Hause ist, sondern wir waren an den Plätzen Schmerzen, wo es weh tut. In den USA war es natürlich dieser fürchterliche Schmerzmittel- und Drogenmissbrauch zum Teil. Es ist aber auch so diese Perspektivlosigkeit. Du verstehst dann plötzlich, wenn man das speziell in den USA, aber auch in England sieht, du verstehst plötzlich, dass wir mit unseren alten Rezepten da nicht weiterkommen. Du siehst, okay, mit $500 mehr ist den Leuten nicht geholfen. Es geht auch um Armut im Geiste. Und das ist das Beklemmende und Bedrückende.
Diese Armut in jeglicher Hinsicht, das Thema Schmerz, lassen Sie uns dabei bleiben, auf Deutschland gebrochen, ist ja der Osten des Landes immer noch so eine Schmerzregion.
Der äußerste Westen auch.
Ja, das stimmt.
Fahren Sie mal nach Gelsenkirchen.
Ich spreche jetzt speziell nochmal über den Osten, weil wir da ja im vergangenen Jahr einige Wahlen hatten und die Extremisten sehr stark geworden sind. Ein Beispiel Thüringen, die AfD mit Björn Höcke. Mhm. Und wir waren eben dabei, wen lädt man ein, wen lädt man nicht ein. Der MDR hat ja mit Höcke ein Sommerinterview gemacht, wofür der MDR scharf kritisiert worden ist. Und das ist ja so eine Sache. Also Höcke ist einerseits Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen, zweitstärkste Kraft da im Parlament.
Genau.
Andererseits ein Antisemit, ein Rechtsextremist, der völkische Parolen vertritt. War es richtig, mit dem ein Interview zu machen? Hätten Sie ein Interview mit ihm gemacht?
Dieses konkrete Interview, ich habe darüber gelesen, viel gelesen, aber es nicht gesehen. Deswegen bin ich immer sehr zurückhaltend in der Beurteilung. Aber ich glaube, Björn Höcke kann man nicht stellen. Und das macht's schwer. Es gab damals ja diese berühmte Szene mit Günther Jauch in der Sendung, als er plötzlich diesen Schal da rausholt.
Ich bringe mal das zentrale Symbol unseres Landes mit und bringe etwas Farbe in diesen historischen Ort. Und das werde ich jetzt auch tun. Unsere Nationalflagge, und die werde ich jetzt hier auf meine Lehne hängen.
Ich habe mich oft gefragt, wie hätte man reagieren müssen?
Wie hat Jauch reagiert? Wissen Sie das noch?
Also, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, das war fast panisch. Es ist eine Live-Sendung, ja, und da gucken 5 Millionen Leute zu. Und natürlich bist du dann auf eine Art erstmal hilflos. Der kapert im Grunde diese Deutschlandfahne. So, was machst du dann? Und ich glaube im Nachhinein, aber hätte ich wahrscheinlich auch nicht so gemacht, im Nachhinein wäre die einzig richtige Reaktion gewesen, ihm diesen Schal wegzunehmen, über den eigenen Stuhl zu legen und zu sagen, was erlauben Sie sich eigentlich? Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass das nur Ihr Land ist. Was sprechen Sie mir hier eigentlich ab, ein aufrechter Patriot zu sein? Das hätte man ihm wahrscheinlich sagen müssen.
Das ist ja, wenn man sich den Diskurs hier in diesem Land anguckt, dann hat man ja schon das Gefühl, dass der enger und radikaler geworden ist und aus so einer Absolutheit heraus mittlerweile diskutiert wird. Also andere Positionen gelten nicht mehr, es gilt nur die eigene. Und das Zuhören, der Austausch ist verloren gegangen. Ist das auch Ihre Wahrnehmung? Ich meine, 11 Jahre Talkrunde, Diskussion ist Ihr Geschäft. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das stimmt. Also das ist genau das, was wir eigentlich immer versuchen. Also wirklich zuzuhören und sich dann einzulassen. Und ich hatte für eine Deutschland-Reportage vor ein paar Jahren, habe ich in Mecklenburg-Vorpommern mit einem jungen Paar gesprochen, lange gesprochen, viele Stunden verbracht, die nach gängiger Definition sind Rechtsradikale, die stehen auch dazu. Aber wenn man dann mit diesen Leuten spricht, mal eintaucht in diese Biografien, dann versteht man irgendwann, ohne das gut zu heißen, aber man versteht, was da passiert ist. Und man versteht wohl auch da wieder, wo der Schmerz sitzt. Und ich erinnere mich an eine Frage, Svenja hieß die junge Frau, es war eine sehr, sehr sympathische junge Frau. Die hatten sich da so eine kleine Gemeinschaft irgendwie aufgebaut, wo der eine auf den anderen so ein bisschen aufpasste. Jetzt kann man sagen, das ist so ein bisschen deutschtümmelnd, wie auch immer. Man kann aber auch sagen, das war so eine Gemeinschaft, wo sozusagen Menschen, die es alle nicht so einfach hatten, ein bisschen füreinander gesorgt haben. So sehen die das. Und ich stelle ihr irgendwann die Frage, was müsste man tun, um euch wieder in die Mitte dieser Gesellschaft zurückzuholen? Und die Frage hat sie nicht erwartet. Und dann lachte sie so ein bisschen hysterisch auf und wartete und guckte mich dann irgendwann an und hatte auch so eine Träne im Auge und sagt zu mir, das findet nicht statt, weil auf uns guckt man ja nur von oben.
Aber muss,
und dieses Gefühl teilen viele.
Aber das ist natürlich auch, wenn man es so angeht, ist immer die Frage, wie viel Verständnis muss man zeigen oder ab welchem Punkt toleriere ich auch extreme Positionen, die nicht zu tolerieren sind. Also wo ist die Bandbreite oder wo ist die Grenze?
Ich glaube, diese Corona-Demo da vom Reichstag ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Ich meine, ich finde es sehr, sehr richtig, dass man das klar verurteilt und sich klar distanziert vor denen, speziell diesen 300-400, die dann versucht haben, diesen Reichstag da zu kapern. Da ging es ja um Bilder von ganz, ganz hoher Symbolik. Aber das andere ist, man muss die doch auch sauber trennen von denen, die da möglicherweise anders sind. Und diese Mühe müssen wir uns schon auch machen. Das ist ja auch das, was häufig missverstanden wird, dann auch in unserer Sendung. Ich argumentiere häufig nur dagegen, um denen, die gerade zuschauen, zu zeigen, pass auf, man kann das auch so sehen. Du musst das nicht so sehen, aber es gibt da noch eine andere Position. Es gibt noch eine andere Idee. Es gibt eine Gegenthese. Darum geht's. Es geht nicht um die Frage, ob ich diese Gegenthese vertrete. Aber ich bin der Anwalt des Zuschauers in dem Moment und ich möchte, dass die Leute sich selber dann ein Urteil bilden können. Das ist das, worum es eigentlich geht. Diese Dialektik, da habe ich das Gefühl, da sind wir mittlerweile weiter. Da haben wir alle gelernt.
Sie sagen, Sie sind der Anwalt des Zuschauers. Darf ein Moderator sein Publikum und seine Gäste spüren lassen, wo er steht?
Also A würde ich das kam ja auch in dem Taz-Porträt ganz gut raus. Dass er eigentlich
wie
genau
sehr hat
das
Sie
ging.
Das eigentlich gefreut, ganz kurz, dass die Taz die ultimative Lobhudelei auf Sie geschrieben
ich
hat?
Ich bin tatsächlich, Lobhudelei würde ich das nicht nennen.
Ein tolles Stück.
Ja, darf ich noch mal ganz kurz an den Eingangstext erinnern? Für die meisten ist er ein schleimiger Unterhaltungsfuzzi, hallo? Also die ultimative Lobhudelei.
Ja, aber er widerlegt ja dann, warum Sie genau das nicht
genau.
sind.
Genau, und was er sagt ist, und darüber habe ich mich gefreut. Und da hatte ich das Gefühl, da hat mich einer verstanden, dass ich eben nicht ideologisch bin. Und das ist, bis heute weiß keiner so richtig, wo ich wirklich politisch stehe.
Das ist der Moment, Herr Lanz.
Nein, ist er natürlich nicht.
Von Ihnen stammt ja der Satz, ich hatte immer das Gefühl, es muss möglich sein, ein anderes Politikgespräch zu führen. Aber was ist dieses andere Politikgespräch, was Sie meinen?
Was ich meine, ist eigentlich ganz einfach. Was ich meine ist, man muss doch immer wissen, wer da vor einem sitzt. Da sitzen Menschen, die sind ausinterviewt sozusagen. Die haben jede Position 1000-mal im Kopf gewälzt. Die kennen das Argument und sie kennen auch das Gegenargument. Sie wissen es. Das sind absolute Vollprofis, die haben es drauf. Und dann geht es eigentlich darum, und das war immer mein Gefühl, wenn dann da wieder die Stanzen kommen, wenn die Floskeln kommen, dann muss man im Grunde wie im Fußball, eigentlich muss man die Räume eng machen. Enger machen, noch näher dran, enger machen. In der Hoffnung, dass er irgendwann vielleicht aus dem Tritt gerät, er oder sie.
Also ihn zu brechen oder sie oder ihn zu brechen.
Aus dem Tritt zu bringen, nicht zu brechen. Ja. Brechen ist ein viel zu großes Wort dafür. Einfach nur aus dem Tritt zu bringen, also aus der Routine zu bringen. Ich hatte neulich das Gespräch mit Jens Spahn zum Beispiel über die Masken. Ja. Mir ging es um diese Frage, was ist bei diesen Maskenbestellungen passiert? Ja, und die Frage war, wieso ist ein ganzer Stab von Fachleuten, Juristen nicht in der Lage, mal sauber und klar zu formulieren, was eine FFP3-Maske und was ein normaler Mund- und Nasenschutz ist. Und offensichtlich hat man das irgendwie versäumt und jetzt kommen wir möglicherweise in die Lage, dass wir für Schrott, der da geliefert wurde,
Millionen zahlen müssen.
Wenn wir Pech haben, 400, 450, 500 Millionen, ja, also wie wir sagen, ein Scheuer. Ja, das ist so die Einheit, um die es da geht. Und das Interessante war zu sehen, ich fange mit diesem Thema an und Jens Spahn sagt direkt, weil er genau weiß, es ist ein Fuchs, dünnes Eis, sagt direkt so ganz zuvorkommend, würden Sie doch auch nicht machen. Sie würden auch nicht für Schrott, zahlen Sie doch auch kein Geld, Herr Lanz, ist doch klar. Und ich war darauf vorbereitet und habe ihm dann gesagt, nein, würde ich nicht, aber das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, warum wir es möglicherweise trotzdem müssen. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann kam ein interessanter Diskurs zustande, der Jens Spahn mal von der anderen Seite gezeigt hat. Hat ihn auch gefordert, ja, aber wenn er immer im Kanzleramt ist, dann warten auf ihn Putin und Erdogan und Trump und so.
Da muss er mit Lanz fertig werden, genau. Und wer dann mit Lanz fertig geworden ist, der schafft es. Kränkt Sie das?
Bitte?
Kränkt Sie das, schleimiger Unterhaltungsfuzzi?
Ich fand es wirklich sehr lustig. Ich mochte es sehr.
Sie kommen aus dem Boulevard. Was haben Sie im Boulevard gelernt, was Ihnen jetzt hilft im politischen Gespräch, im Umgang mit Politikern?
Ja, vielleicht schon immer. Der Boulevard hat ja eine Perspektive, die interessant ist. Kommt sozusagen immer von unten nach oben. Und das hat mir immer gefallen. Das fand ich immer gut.
Wenn man sich hier in Berlin bei den Politikern umhört zum Thema Ausbrechen, also da gibt es zu Markus Lanz genau zwei Fraktionen, zwei Meinungen. Die eine, die sagt, da muss man hin, wenn man nicht bei Lanz ist, findet man nicht statt. Und die andere sagt, da muss man gar nicht hin, weil dort wird man auseinandergenommen und im Zweifelsfalle sogar vorgeführt. Haben Sie das Gefühl?
Vorgeführt, ja.
Ja, haben Sie das Gefühl, dass Politiker empfindlicher geworden sind, die Politikergeneration, die wir jetzt haben, vielleicht auch, weil die ja wirklich unter Dauerbeobachtung mittlerweile sind. Also der Shitstorm begleitet einen, es wird fast nichts mehr verziehen, jeder Patzer wird ausgeschlachtet. Haben Sie das Gefühl, die sind empfindsamer?
Ich kann das nicht so richtig beurteilen, weil mir da der Vergleich fehlt, aber ich erlebe wirklich Menschen, die sich schon vor der Sendung Sorgen darüber machen, was gleich passiert. Das finde ich katastrophal.
Sie sind bei Social Media, Twitter und so gar nicht unterwegs. Nee. Warum?
Genau aus dem Grund, ich muss mich schützen. Ich bin da viel zu den schleimigen Unterhaltungsfuzzi, den nehme ich sportiv, ja, das ist kein Problem. Aber was da sonst noch so kommt, ich gebe es ganz offen zu, ich würde daran zugrunde gehen. Ich schütze mich da.
Weil es so gnadenlos ist und
weiß auch
distanzlos?
Nichts bringt. Es bringt auch nichts. Ich habe mit Dunja Hayali mal mich länger darüber unterhalten, die mir wirklich sagte, sie verwendet 2 bis 3 Stunden am Tag darauf, mit Eichhörnchen 75 zu diskutieren.
Ist das für Sie dann?
Und ich weiß, dass man aber Eichhörnchen 75 nicht mehr auf seine Seite kriegt. Das ist sinnlos. Und je mehr ich dem zurückschreibe, desto mehr hat er Spaß daran, mich zu ärgern und zu triezen.
Aber Sie haben ja vorhin gesagt, man muss zurückholen, man muss zuhören, man muss versuchen zu verstehen, warum jemand...
Aber anders. Da muss man hingehen und mit den Leuten sprechen. Das, was Jens Spahn neulich gemacht hat, dann in NRW, ich weiß nicht genau, wo es war. Diese Geste, der Versuch, wollen wir miteinander reden? Und dann kommt die Antwort geballt, wir wollen alles, aber nur nicht mit dir reden.
Und er wird angespuckt. Ist Twitter sozusagen das verbale Anspucken des öffentlichen Diskurses?
Wenn wir ehrlich sind, ja. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das nicht nur destruktiv ist, überhaupt nicht. Die guten Sachen, die kriege ich dann auch mit. Also wenn dann schlaue Einwürfe da sind, wenn kluge Leute auf alte Sachen hinweisen, sagen, guck mal, der hat doch da mal das gesagt, guckt euch das mal an. Dafür ist es großartig. Aber wenn es nur noch destruktiv wird, wenn es nur noch darum geht, lauter zu pöbeln und zu brüllen, damit man dann maximal viele Likes kriegt, damit tue ich mich schwer. Und vieles davon, wenn wir ehrlich sind, ist Zeitverschwendung. Jetzt gibt es schon wieder den Shitstorm. Jetzt geht es schon wieder los.
Was für ein Ausstieg aus diesem Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat, wie Sie am Ende Ihrer Sendung immer sagen, es hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Und Dagmar, was ist heute in der Hauptstadt los?
In der Hauptstadt war Herdenauftrieb der CDU-Prominenz bei der Fraktionsklausur im Berliner Westhafen und mittenbang dabei der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker. Hallo Michael.
Hallo Dagmar.
Michael, hinter den Kulissen und den Masken gab es wahrscheinlich doch nur ein Thema, das Kandidatentrio um den Parteivorsitz und dann natürlich die Kanzlerschaft, oder?
Ja, Dagmar, offiziell ging es natürlich um Inhalte und auf den Abschlusspapieren fehlt deswegen auch das Wort Kandidat. Aber du hast recht, auf den Fluren und in den Gängen im Westhafen war das Thema, wer führt die CDU in das Wahljahr, natürlich das Thema Nummer eins. Trotzdem habe ich am Abend erstmal mit Ralf Brinkhaus, dem Vorsitzenden der Unionsfraktion, über Inhalte gesprochen. Und er hat ein Thema mitgebracht, das die CDU-CSU in den nächsten Monaten sehr pointiert spielen wollen, nämlich die Bildungspolitik. Wir haben in der Corona-Pandemie erlebt, wie schlecht aufgestellt der Föderalismus in Teilen ist. Da will die Union jetzt ran.
Thema schulische Bildung, was wirklich alle Leute bewegt. Ich glaube, das ist wirklich das heiße Thema, was wir haben, aus vielen Gründen. Ja, beim Thema schulische Bildung ist der Bund halt irgendwo immer in der Hinterhand. Da können wir jederzeit irgendwo ausgebremst werden mit all dem, was wir wollen von den Ländern. Und deswegen, wie Sie schon gesagt haben, ganz wichtig, Appell an die Länder, wir müssen da einheitlicher arbeiten und operieren.
Ja, Dagmar, und dann habe ich ihn natürlich auch nach den Kandidaten gefragt. Wen will er eigentlich an der Spitze der CDU und wie geht das Ganze im Dezember aus? Mich hat seine Aussage überrascht, denn er versucht offenbar, die Bewerber um den CDU-Vorsitz im Vorfeld des Parteitags zu einer Einigung zu bewegen.
Also ich finde, dass Wettbewerb gut tut, aber ich merke auch jetzt in den Gesprächen mit der Parteibasis, dass doch eine sehr, sehr große Sehnsucht da ist, dass sie sagt, jetzt einigt euch, ihr habt alle eure Qualitäten und es ist besser, diese Qualitäten zusammenzubinden, als dass man hinterher Gewinner und Verlierer hat. Wir wollen ein starkes Team haben mit dem Vorsitzenden, der da vorsitzt, aber im Grunde genommen jetzt eine Situation zu haben, wo man einen Vorwahlkampf führt, der gegebenenfalls dann auch teilweise nicht so schön wird. Da ist die Stimmung momentan nicht da, weil, und das ist auch ganz wichtig, wir momentan sehr, sehr viele positive Rückmeldungen kriegen. Ihr regiert ja, ihr entscheidet ja, ihr beschäftigt euch nicht mit euch selbst, ihr seid schnell in euren Entscheidungen. Gefällt mir vielleicht nicht immer alles, was ihr entscheidet, aber wie ihr das macht, das ist richtig gut. Und das möchte ich mir jetzt nicht kaputt machen lassen, dadurch, dass wir uns im Herbst nur noch mit uns selbst beschäftigen.
Aber Michael, die letzte CDU-Vorsitzendenwahl, die ist doch für die Partei so etwas wie ihr arabischer Frühling gewesen, ja? Nach 18 Jahren Merkel an der Spitze hatte sie endlich wieder eine Wahl. Es gab einen echten Wettbewerb. Warum will Brinkhaus diesmal keinen Wettbewerb?
Tja, Dagmar, die Partei des Wettbewerbs hat den Wettbewerb verlernt. 2018 ist eben nicht 2020 und die Basis will eine Einigung. Die Basis will Geschlossenheit. Warum? Weil es die Wahlchancen erhöht. Renate Köcher, die Hausdemoskopin der Union, hat es den Abgeordneten ja gesagt. Sie haben die Zukunftskompetenz bei vielen relevanten Feldern, aber was die Menschen am ehesten noch davon abhalten könnte, die CDU-CSU zu wählen, sind parteiinterne Streitigkeiten. Daher der Wunsch nach einer Einigung. Aber wenn man sich Armin Laschet oder auch Friedrich Merz anhört, die beiden werden alles tun. Aber dass einer von beiden zurückzieht und dem anderen die Nummer eins überlässt, halte ich für undenkbar.
Vielen Dank, lieber Michael. Und das ganze Interview mit Ralf Brinkhaus finden Sie auf thepioneer.de.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass sich Angela Merkel so klar und so deutlich im Fall Nawalny positioniert hat. Der russische Oppositionelle wird nach eines mittlerweile nachgewiesenen Tötungsversuches durch ein Nervengift seit gut einer Woche in der Berliner Charité behandelt.
Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt.
Im diplomatischen Wörterkosmos sorgt dieses Statement sicher für spürbare atmosphärische Störungen. Zumal Merkel hier nicht nur als deutsche Kanzlerin gesprochen hat, sondern auch als EU-Ratspräsidentin, wie an dieser Stelle noch einmal sehr deutlich wird.
Wir unterrichten unsere Partner in der EU und in der NATO über die Untersuchungsergebnisse. Wir werden gemeinsam beraten und im Lichte der russischen Einlassung über eine angemessene gemeinsame Reaktion entscheiden.
Merkel hat mit diesen Worten Position bezogen und zugleich einen Maßstab für ihre Ratspräsidentschaft gesetzt, ein gemeinsames europäisches Vorgehen gegenüber Russland auf die Beine zu stellen. Und für die innerdeutsche Russland-Strategie gilt, vielleicht passiert ja nun auch noch das, was Merkel vor einer Woche noch kategorisch ausgeschlossen hat, dass die Themen Nawalny und Nord Stream 2 in irgendeiner Form verknüpft werden sollten.
Ich glaube, dass wir das davon entkoppelt sehen sollten und dass dieses wirtschaftlich getriebene Projekt jetzt mit der Frage Nawalny zu verbinden, halte ich nicht für sachgerecht.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass Corona das älteste Gewerbe der Welt bedroht. Das Pascha in Köln war bis gestern Europas größtes Bordell und nach dem Dom für viele das wohl schönste Haus der Stadt. Seit 5 Monaten war es pandemiebedingt schon geschlossen. Jetzt sind alle Reserven aufgebraucht und es wurde Insolvenz beantragt. Das Bordell macht sich sozusagen nackt. Den 60 Festangestellten wie Friseurinnen, Hausmeistern, Köchen, Security und Reinigungskräften wurde gekündigt. Und die Sexarbeiterinnen? Die landen im Zweifel jetzt endgültig wieder auf der Straße, unter hygienisch kritischen Umständen, ohne sichere Schutzzone. Liebe sucht sich ihren Weg, bezahlte Liebe aber auch. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie.
In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Doch jeder ist gut informiert, weil Rosi täglich inseriert. Und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, dass es die Rosi gibt. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten, sind die Füße platt. Skandal im Sperrbezirk, Skandal im Sperrbezirk, Skandal um Rosi. Schon unter 32, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Und draußen im Hotel d'Amour langweilen sich die Damen nur, weil jeder den die Sehnsucht quält. Ganz einfach, Rosis Nummer wählt. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten, sich die Füße platt.